Das Endometriose-Projekt, dein Podcast rund um das Thema Endometriose, ganzheitliche Ansätze zur Endometriose-Behandlung und vor allem, was du aktiv tun kannst, um mehr Wohlbefinden, Lebensqualität, aber vor allem auch Gesundheit in dein Leben holen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder ein wunderbares Interview-Special für dich mit einem ganz, ganz wichtigen Thema. Nämlich spreche ich heute mit Katharina Appia über den nicht erfüllten Kinderwunsch oder den, ja, vielleicht noch unerfüllten Kinderwunsch. Und das ist ja bei Endometriose ein großes, großes Thema, zumindest eine große Angst, weil das uns auch immer, immer, immer eingetrichtert wird. Ich kann mich erinnern an meine eigene Geschichte, als ich mit 17 meine erste OP hatte und man mich entlassen hat und gesagt hat, sie müssen so schnell wie möglich eine Familie gründen. Und mit 17 hat man vielleicht noch ein paar andere Gedanken, bevor das zuerst mal Thema wird.
Absolut.
Genau, aber jetzt
wow.
Katharina, ganz herzlich begrüßen. Sie ist Kinderwunschcoach, Paarberaterin, Mediatorin und Trauerbegleiterin und hat sich da auf dieses Thema spezialisiert. Hallo Katharina, mega schön, dass du da bist.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich.
Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, falls dich jemand noch nicht kennen soll?
Ja, du hast es ja schon ganz wunderbar gemacht. Mein Hauptfokus ist Kinderwunschcoach sein auf beruflicher Seite. Ansonsten bin ich 46, verheiratet und lebe in Dortmund im Moment.
Ja, super. Katharina, magst du direkt mal einsteigen? Was hat zum Thema Kinderwunschcoach geführt?
Ja, das ist natürlich, da könnte ich jetzt wahrscheinlich 3 Stunden drüber reden, das tue ich nicht, keine Sorge. Ja, wir haben im Vorgespräch, habe ich das schon gesagt, eigentlich so from pain to power. Also ich bin durch eine sehr anstrengende Kinderwunschzeit durchgegangen. Ich hatte 4 Fehlgeburten.
Wow.
Und habe mich dann irgendwann von meinem Kinderwunsch verabschiedet, aus sehr viel verschiedenen Gründen. Und habe dann natürlich irgendwie geguckt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ne? Weil ich hatte natürlich eine andere Lebensplanung irgendwie im Kopf, dadurch, dass ich ein Kind haben wollte. Und ja, und dann bin ich auf die Coaching-Welt sozusagen gestoßen und habe nach und nach diese ganzen Ausbildungen, die du gerade auch schon aufgezählt hast, gemacht. Und am Anfang habe ich die Coaching-Ausbildung gar nicht mit der Intention gemacht, ich spezialisiere mich auf Kinderwunsch, interessanterweise. Das kam dann aber irgendwann. Also irgendwann dachte ich so, wow, natürlich, es macht total viel Sinn, diese beiden Themen zu verknüpfen, auch weil es einfach sehr, sehr viele Menschen gibt, die damit strugglen auf ihrem Kinderwunschweg. Gibt so unterschiedliche Zahlen, aber eine Zahl, die auf dem Familienministerium auf der Webseite steht, sind so jedes 10. Paar. Und das ist ja einfach sehr, sehr viel. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe mich so einsam gefühlt. Es war ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, meine Kinderwunschzeit. Und ich habe mich in der Zeit so einsam gefühlt, weil das Thema noch mehr in der Tabu-Ecke war, weil ich halt niemanden gefunden habe, der sich darauf spezialisiert hat, mit dem ich sprechen konnte. Und ich dachte, oh, okay, da gibt's eine Lücke. Und dann macht das ja total Sinn, meine Coaching-Ausbildung mit diesem Thema zu verbinden.
Ja, auf jeden Fall. Mega schön, dass du das so für dich wandeln konntest und dein Geschenk aus dem Schmerz quasi entwickeln konntest.
Ja, absolut. So empfinde ich das auch. Ich
kenne das auch sehr. Und es ist so schön für einen selbst, wenn sowas Schönes und Positives daraus wachsen und entstehen kann, gell?
Absolut, total,
ja. Mega, mega cool. Ja, magst du erzählen so ein bisschen von deiner eigenen Reise. Wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen? Weil ich hatte selber das Glück, dass es geklappt hat, aber ich hatte Jahre gebraucht, mich dieser Angst zu stellen. Was ist denn, wenn ich den Wunsch zulasse und es passiert nicht?
Ja, ja.
Und das ist ja eine massive Belastung.
Das ist eine extrem große Belastung.
In deinem Kopf holen von
ja.
wie das für dich war?
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, für dich war es ein bisschen anders, weil du gerade ja schon gesagt hast, du hast es ja mit 17 schon festgestellt. Ich habe ewig lange die Pille genommen und habe die dann mit, da war ich Mitte 30, habe ich die abgesetzt, weil wir halt ein Kind wollten. Und mir war nicht bewusst, dass ich eine Erkrankung habe. Ne? Durch die Pille ist alles, ne, runterreguliert worden. Und ne, da, so im Rückblick denke ich mir so, wow, ich habe meinen Körper eigentlich gar nicht richtig gespürt. Bisschen schade letztendlich, finde ich. Aber gut, ist halt so gewesen. Und ich habe halt erst im Laufe dieses Kinderwunschweges entdeckt, dass ich diese Erkrankung habe. Also Endometriose haben sie damals nicht festgestellt bei der Bauchspiegelung, wobei ich heute sagen würde, mit meinen Symptomen, die ich habe, habe ich bestimmt Endometriose. Wahrscheinlich nur ganz kleine Stellen, aber die können ja auch große Schmerzen auslösen, brauche ich ja nicht zu erzählen. Aber man hat bei mir festgestellt, eine Adenomyose. Also das heißt, wahrscheinlich die Menschen, die deinen Podcast hören, wissen wahrscheinlich, was das ist. Ganz vereinfacht ausgedrückt, es ist eigentlich Endometriose innerhalb der Gebärmutter. Damit einhergehend war meine Gebärmutter immer ein bisschen vergrößert. Wobei mir das mein Arzt zum Beispiel in den Jahren, an denen ich die Pille genommen habe, mit Mitte 20, also nie gesagt hat. Also ich weiß nicht auch nicht, ob es schlimmer geworden ist, vielleicht je älter ich geworden bin. Und einhergehend auch noch mit sehr extrem starken Menstruationsbeschwerden. Ganz schlimm, die ich wirklich damals nur mit Medikamenten und teilweise musste ich mich wirklich krank melden auf der Arbeit, weil gar nichts ging. Also es war sehr, sehr krass. So, also deswegen hatte ich nicht wirklich so eine Vorbereitungszeit, überhaupt Angst zu haben oder so. Ich dachte, okay, ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste mit Mitte 30, aber ich dachte halt nicht, dass da irgendwie ein Problem liegt. Das ist dann, wie gesagt, im Laufe des Prozesses letztendlich rausgekommen. Und wie gesagt, das ist 10 Jahre her. Ich merke, dass auch die Medizin einen großen Sprung gemacht hat, was diese Themen angeht. Und ich weiß noch, dass ich damals bei verschiedenen Ärzten war und der eine sagte, ach ja, nee, die Adenomyose macht nichts. Sie können ganz normal schwanger werden. Die nächste Ärztin sagte mir, aber sowas so, nee, es gibt schon Studien, dass eine Adenomyose Fehlgeburten fördert. Ne? Und also so, ich habe also widersprüchliche Nachrichten eigentlich bekommen und war erstmal positiv. Ne? Ich dachte so, ach, wir versuchen es halt einfach weiter. Ne? Und es war natürlich so, je mehr Fehlgeburten ich hatte, umso mehr wurde klar, okay, da ist definitiv was nicht in Ordnung. Wobei ich bis heute natürlich nicht weiß, liegt es an der Adenomyose oder liegt es natürlich auch daran, dass ich halt immer älter geworden bin. Ich weiß nicht, ne, vielleicht war meine Eizellqualität auch nicht so gut. Mein Mann ist auch noch mal 7 Jahre älter als ich. Wahrscheinlich waren es viele Faktoren, die dann letztendlich dazu geführt haben. Ne? Ja, also das war sozusagen mein Weg mit dieser Erkrankung. Ich hatte nicht wirklich eine Vorlaufzeit, mich darauf einzustellen und so eine große Angst zu entwickeln im Vorfeld. Währenddessen natürlich ist meine Angst immer gestiegen von Fehlgeburt zu Fehlgeburt, natürlich, ne? Weil mir halt immer bewusster wurde, okay, es steht die Möglichkeit im Raum, dass das nicht mehr klappt. Und das war ein riesen, riesen, riesengroßer Schock, weil ich damit einfach überhaupt nicht gerechnet habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja, man denkt immer, man selbst, einen selbst trifft es nicht oder
Absolut.
betrifft andere, aber mir passiert das nicht oder das kommt einfach, das ist so nicht im Bereich des Möglichen, wenn man an seine eigene Zukunft denkt.
Absolut.
Ist ja auch vernünftig, dass man versucht, positiv zu
Ja,
sein,
auf jeden
weil
Fall.
kein Grund zur Sorge da ist. Wie bist du mit den Fehlgeburten umgegangen?
Ja, das war natürlich schon eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich bin da sehr an meine Grenzen gegangen in der Zeit, ne, oder an meine Grenzen gekommen, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich durch die Trauer allerdings auch noch mal ganz neu kennengelernt, interessanterweise. Und ich bin tatsächlich ganz unterschiedlich damit umgegangen. Die erste Fehlgeburt war schon ein Schock. muss ich sagen. Aber da war ich natürlich noch optimistisch, weil dann habe ich natürlich mal ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, okay, man geht davon aus, dass jede dritte Frau schon mal eine Fehlgeburt hatte. Manche sagen auch jede fünfte, ne? Also irgendwie jede dritte bis fünfte Frau. Also es kommt relativ häufig vor. Und ich dachte so, okay, einmal, ne? Und dann hatte ich mal meine zweite Fehlgeburt und dann fingen so langsam die Untersuchungen an, die ein bisschen intensiver geworden sind und so. Und nach meiner dritten Fehlgeburt war ich wirklich, also es ging mir sehr, sehr schlecht, das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also ich war in einem sehr, sehr tiefen Loch, kombiniert auch noch mit, damals war ich in einem Job, der mich gar nicht glücklich gemacht hat, wo ich aber auch irgendwie 60 Stunden die Woche gearbeitet habe, also auch da über meine Grenzen gegangen bin. Und ja, wie bin ich mit meinen Fehlgeburten umgegangen? Ich habe die Trauer zugelassen, ich habe den Schmerz zugelassen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die das verdrängen. Das habe ich ganz intuitiv damals schon gemacht, dass ich getrauert habe, dass ich mich dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich mich habe krank schreiben lassen. Also bestimmt 2, 3 Wochen die Ecke. Und habe wirklich getrauert, die Trauer zugelassen, viel geweint. Ich war viel in der Natur unterwegs. Ich habe damals schon gejournalt zum Beispiel. Bin in der Zeit tatsächlich auch auf Meditation gestoßen. Also erst mit irgendwie mit Fantasiereisen angefangen, weil ich nicht schlafen konnte und so weiter. Und dann hat Meditation mir sehr, sehr viel geholfen, tatsächlich mich sozusagen mit der Stille in mir zu verbinden. Ich habe tatsächlich auch für den einen mag das zu spirituell sein, aber für mich war das genau richtig. Ich habe mich mit den Seelen auch verbunden, tatsächlich, die nicht zu mir kommen wollten und bin da irgendwie so, wie soll ich das sagen, so ein bisschen in Zwiesprache gegangen, so würde ich es vielleicht nennen. Habe irgendwie auch Abschied genommen. Das hat mir auch sehr geholfen. Also es waren so ein paar Sachen, die ich intuitiv gemacht habe, weil zu der Zeit war ich ja noch nicht Coach, ne? Da wusste ich noch nicht um der Methoden, die es da so alles die alle gibt. Und so habe ich mich da so entlang gehangelt. Aber es war eine dunkle Zeit in meinem Leben. Definitiv. Eine sehr, sehr dunkle Zeit und sehr, sehr anstrengend, weil natürlich in der Zeit haben meine ganzen Freundinnen auch Kinder gekriegt. Ne? Und immer wieder damit konfrontiert zu werden, mit Babynachrichten und schwangeren Bäuchen und so. Also es kommt ja ganz, ganz viel da zusammen sozusagen. Ne? Und ja, das war eine anstrengende Zeit.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Hast du das noch großartig geteilt nach außen, wenn du schwanger warst? Oder warst du da dann sehr vorsichtig so mit der zweiten, dritten, vierten Schwangerschaft? Und
Ja,
bist
gute
du da?
Frage. Aber entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Was war der zweite Teil der Frage?
Eben wie dein Umfeld darauf reagiert hat und eben ob du es auch noch geteilt hast dann ab der zweiten,
Ja,
dritten, vierten Schwangerschaft.
ja. Ich überlege gerade. Hab ich's noch geteilt? Ich glaube auf jeden Fall immer mit meiner Schwester, schon sehr früh, weil wir einfach sehr, sehr eng sind miteinander. Auch mit meinen engsten Freundinnen. Ich habe so 2, 3 sehr, sehr mir nahestehende Menschen. Da habe ich sehr viel Glück. Denen habe ich das schon erzählt. Meiner Mutter zum Beispiel nicht so, weil die ist, wie soll ich sagen, eine Plaudertasche. Da wusste ich, ne, die erzählt das sehr, sehr schnell weiter und da war ich nicht bereit zu. Aber den ganz engen Menschen habe ich das schon erzählt. Also ich habe nicht diese klassischen 12 Wochen gewartet, sozusagen, weil ich mir halt auch dachte, wenn es nicht klappt, dann sind das aber die Menschen, die mich halten, die mit mir meine Trauer teilen, ne? Und da ich wirklich tiefe Freundschaften hatte, war das auch okay für mich tatsächlich, ne? Wie haben die reagiert? Also alle sehr betroffen tatsächlich. Die haben so gut es geht, glaube ich, mitgefühlt. Ich habe noch letztens mit einer Freundin, mit einer guten Freundin darüber gesprochen. Sie selbst sagt natürlich, sie war in der Zeit natürlich im Babyfieber. Also sie ist in der Zeit zweimal schwanger geworden. Ja. Und sie war natürlich ganz woanders unterwegs als ich. Ne? Deswegen, glaube ich, konnte sie das wahrscheinlich nur begrenzt nachvollziehen. Und trotzdem hat sie mir einfach zugehört. Ja, und hat die Trauer mit mir geteilt. Ne? Also mein Umfeld hat sehr betroffen, sehr einfühlsam reagiert. Also auch das weiß ich, ist nicht selbstverständlich tatsächlich. Ne? Weil ich höre immer wieder im Coaching bei mir von Menschen, die dann gesagt kriegen, jetzt muss die Trauer aber auch mal fertig sein, jetzt musst du wieder funktionieren. Ne? Darauf ist unsere Gesellschaft ja auch ein bisschen ausgelegt, ne? Schnell wieder zu funktionieren, auch wenn man dann so einen Schicksalsschlag hat. Und ich würde halt immer sagen, jeder geht mit Trauer anders um. Und man kann nicht sagen, der andere verarbeitet das nach 3 Wochen, der andere, der nächste ist irgendwie, ich habe auch Frauen im Coaching, für die ist eine Fehlgeburt, war es nicht so schlimm zum Beispiel. Ich habe aber auch schon mal eine Frau gehabt, anderes Extrem, die hat 7 Jahre getrauert um ihre Fehlgeburt. Ne? Also es ist alles dabei und es ist super wichtig, dass wir das nicht bewerten oder verurteilen, weil jeder Mensch macht seinen individuellen mentalen Prozess durch, ne? Was das Thema angeht. Ja.
Aber ist ja schon noch ein ordentliches Tabuthema, gell? Also wenn man nur schon schaut, wie viel Zeit wir als Gesellschaft den Menschen geben für Trauerprozesse und was wir als annehmbar anschauen, ist unfassbar. Also ich bin da so geflasht drüber, wie schlecht als Gesellschaft wir mit dem Thema Trauer umgehen und wie wenig Hilfe wir leisten.
Absolut. Bin ich total bei dir. Es schockiert mich zum Teil auch wirklich. Ich habe Klientinnen, die zum Beispiel ein Kind noch geboren haben, aber das ist danach gestorben zum Beispiel. Und eine Klientin erzählte mir dann, es war schon schlimm genug, mit dem Tod des Kindes umzugehen. Und aber genauso schlimm war es eigentlich, dass ihr soziales Umfeld so kalt reagiert hat. Die haben sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Vielleicht auch aus einer Hilflosigkeit heraus, ne, nicht wissen, wie gehe ich jetzt damit um, den Schmerz nicht teilen wollen. Aber das hat sie so so fertig gemacht tatsächlich, dieser, dass es ihr auch nicht zugestanden wurde, dass sie natürlich um ihr Baby trauert. Ja, das erschüttert mich immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, dass unsere Gesellschaft so schlecht darin ist, mit Trauer umzugehen und auch mit trauernden Menschen umzugehen. Tatsächlich, ne? Da stimme ich dir absolut zu. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig und deswegen auch nochmal mein Appell, ja, wenn es da Zuhörerinnen gibt, die einen Verlust in welcher Hinsicht auch immer erlitten haben, also sei es eine Fehlgeburt, sei es ein Baby oder auch der Verlust sozusagen, den ich dann erleben musste, diese Vision aufzugeben, ein Kind zu haben, also diese Vision oder Version meines Lebens aufzugeben, das ist ja auch eine große Trauer, eine unsichtbare Trauer. Die ist in unserer Gesellschaft nicht sehr, also die ist sehr tabuisiert, ne? Da sprechen nicht so viele Menschen darüber. Und ich finde es so, so wichtig, dass jede für sich schaut, okay, wie kann ich mit meiner Trauer umgehen, den Schmerz zulassen. Ich finde das so wichtig. Und letztendlich, weißt du, mich wird meine Trauer für immer begleiten. Das hört sich jetzt erstmal traurig an, ist es gar nicht, weil ich habe die aber so integriert in mir. Es ist ein Teil von mir, es ist ein Teil meiner Biografie, dass ich getrauert habe um meine 4 Fehlgeburten, dass ich natürlich getrauert habe darum, dass ich kein biologisches Kind haben werde. Und das ist einfach Teil von mir. Aber die Trauer, dadurch, dass ich sie verarbeitet habe und integriert habe in mir und akzeptiert habe, dass es ein Anteil von mir ist, ja, die ist nicht sozusagen die Hauptperson auf meiner Bühne. Innerlich, sondern die ist da, ja, und die wird auch noch da sein, wenn ich 80 bin, ja, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, werde ich trotzdem noch sagen, ach schade, das war echt eine harte Zeit und ach schade, dass ich kein biologisches Kind bekommen habe. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Geheimnis in Anführungsstrichen, es nicht zu verdrängen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es in unserer Gesellschaft, wie soll ich sagen, nicht so präsent ist tatsächlich, ne?
Aber ich höre auch so ein bisschen raus, einerseits die Trauer anzunehmen. Ich habe dann dazu noch eine Frage. Ich hoffe, ich kann sie mitnehmen. Aber gleichzeitig auch nicht zum Mittelpunkt des Lebens werden zu lassen.
Genau.
Oder?
Genau. Das ist das Entscheidende. Ich würde immer unterscheiden wollen, also es gibt diese akute Trauer. Mhm. Also wenn es gerade passiert ist, einen Menschen verliert oder ein Kind verliert oder was auch immer, dann ist man in so einer akuten Trauerphase, die eine Zeit lang anhält, die unterscheidet sich dann aber nochmal von der Trauer, die danach folgt. Ne? Trauer kommt ganz, ganz oft in Wellen. Ne? Das ist mal heftiger da, mal weniger da. Und diese Ja, wie soll ich es ausdrücken? Mit diesen Trauerwellen, also dich nicht dagegen zu stemmen, sondern mit dieser Trauerwelle mitzugehen, zu akzeptieren, dass es auf einmal gerade wieder hochkommt, vielleicht auch in einer ungünstigen Situation und dann wirklich auch zu sagen, okay, Trauer, ich bin jetzt gerade hier mitten im Meeting zum Beispiel. Ich guck gleich mal, ich kümmere mich gleich um dich, ne, und dann aber wirklich nach dem Meeting oder wenn es dann wieder Zeit ist, dann zu gucken, okay, wow, ich habe heute einen Tag, wo ich traurig bin. Was kann ich mir denn Gutes tun
Ja,
heute? So, ne? Ja.
mega schön. Mega schön.
Ja.
Ja.
Und die Trauer anzunehmen, vielleicht war das deine Frage auch, wie man das macht. Also
Genau.
genau so würde ich sagen. Also sie nicht wegdrücken, weil wir wollen natürlich dieses Gefühl nicht. Ne? Schmerz und Trauer, das sind alles Gefühle, das macht einen auch so müde, finde ich, emotional. Das ist einfach anstrengend.
Ja,
Wer mal
super.
durch so einen Trauerprozess durchgegangen ist, weiß wahrscheinlich, es macht unfassbar müde. Und es aber trotzdem anzunehmen. Und Grenzen zu setzen, finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich konnte zum Beispiel, wie gesagt, zu der Zeit haben meine Freundin alle Kinder gekriegt und ich weiß noch, bei den meisten war ich nicht in den ersten Wochen nach der Geburt. Ich habe die nicht besucht. Ich habe dann ein Päckchen geschickt. Manchmal ging es mir, glaube ich, auch so schlecht, dass ich das noch nicht mal geschafft habe, aber natürlich habe ich gratuliert, aber ne, also je nachdem, wie es mir ging, aber ich habe die halt nicht besucht, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel. Ne? Also ich finde, was man durch die Trauer gut lernen kann, ist, selber Grenzen zu setzen. Also was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und wenn es, ne, oder eine Babyparty besuchen. Ich weiß nicht, ich hatte eine Klientin, die mitten im Trauerprozess war, in ihrem unerfüllten Kinderwunsch und dann für ihre beste Freundin eine Babyparty veranstaltet hat. Und wo ich gesagt habe, nein, es ist total nett von dir, dass du das machen willst, aber das ist doch schrecklich. Das ist doch für deine Psyche Folter, was du da machst, ne? Und da wirklich auch zu appellieren an das Umfeld, ne, dass das halt nicht geht. Das muss sie halt eine andere Freundin abgeben, die Planung von so einer Party, ja. Und im Zweifel auch nicht hingehen. Ja.
Sich diesen Raum zu nehmen. Ja.
Das finde ich super, super wichtig, tatsächlich. Und was auch helfen kann, also das ist immer unterschiedlich, das muss jeder so für sich selbst entscheiden, in irgendeiner Form ein Abschiedsritual zu machen. Das finde ich zum Beispiel auch schön, sozusagen in der Trauer, weil Abschiedsrituale gibt es in jeder Kultur der Welt, ja, mit einer Beerdigung. In Deutschland zum Beispiel, ne, ist das so Beerdigungskaffee und dann quatscht man noch und so weiter. Oder ein Gottesdienst, ne, das ist ja auch ein Ritual, ne, um dass man sozusagen Unterstützung dabei bekommt, sich zu verabschieden und seine Trauer auch zu zeigen.
Genau.
Und ich finde, da kann man, ne, man kann einen guten Abschiedsritual machen, sei es einen Brief zu schreiben, zum Beispiel, an die Seele, die nicht kommen wollte. Ich habe auch schon mal ein paar gehabt in meinem Coaching, die haben eine kleine Party geschmissen, tatsächlich. Ne? Und also fand ich total, also das war sehr, sehr mutig und outgoing tatsächlich. Also eine Party geschmissen im Sinne von, nein, wir bekommen kein Kind, aber wir machen uns jetzt trotzdem das Leben schön. Und dazu seid ihr jetzt eingeladen. Ne? Also interessant, ne? Aber das war ihre Form des Rituals. Schön ist auch vielleicht, einen Baum zu pflanzen. Ja, finde ich auch total schön. Also es gibt eine ganze Reihe auch von Möglichkeiten, Rituale einzubauen und auch den Verlust zum Beispiel auch sichtbar zu machen. Also was gibt's da? Zum Beispiel eine Kerze, wenn es schon Namen gab zum Beispiel eine Kerze mit einem Namen drauf, die irgendwo steht oder ein kleines, keine Ahnung, Engelchen irgendwo. Also das durchaus auch sichtbar machen, die Trauer. Das finde ich auch noch mal tatsächlich einen wichtigen Hinweis. Also ne, also die jetzt zuhören und was ich sage, nehmt euch das raus, was in euch resoniert. Alles andere lasst ihr da, ne? Aber macht das, wonach ihr euch fühlt, aber schämt euch für nichts.
Ja.
Das finde ich total wichtig.
Ja,
Ja.
total schön. Ich kann mir noch vorstellen, dass das mit der Party noch einen netten Nebeneffekt hatte, nämlich dass die Fragerei im Umfeld ein für
Stimmt.
alle Mal beendet wurde
Guter Hinweis.
und ein Statement gesetzt hat.
Ja.
Aber
Total.
kann ich mir
Total.
vorstellen, dass das
Ja.
auch noch ein, ja, nützlicher Benefit war.
Absolut, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht wirklich einfach ist, weil die Fragen, die sind grundsätzlich unangebracht. Eben weil man nicht weiß, ist da ein, wie lange jemand dran ist. Ist man überhaupt dran? Möchte man es überhaupt? Und das wird so lapidar in den Raum gestellt und völlig
So
unberührt.
Smalltalk. Es ist ja eine Smalltalk-Frage tatsächlich,
Ja,
ne?
warum auch immer.
Ja.
Und das muss wirklich schwer sein. Ich meine, wir haben jetzt auch relativ spät angefangen. Ich bin mit 33 Mama geworden und mein Mann und ich sind aber schon 16 Jahre zusammen. Also die Familie
Wow.
haben schon lange, lange
Ja, gefragt. Oh, wow.
gewartet, gefragt, Vermutungen angestellt und
Ja. Wie hast du darauf reagiert?
sie haben spannenderweise durch meine Endometriose-Vorgeschichte ist das alles eher hinter meinem Rücken gemunkelt worden.
Okay.
Wir haben auch erst nach 10 Jahren geheiratet.
Ich auch, übrigens.
Das hat auch geholfen, glaube ich.
Ja.
Dann nach der Hochzeit, ich glaube, da haben sich viele sehr zusammengerissen in meinem Umfeld, wofür
Gut.
ich sehr dankbar war
Ja, glaube
und
ich
noch
dir.
immer bin. Und aber so unter den engen guten Freundinnen habe ich eh darüber gesprochen, weil ich finde, das ist auch wichtig, dass man das anspricht und teilt mit seinen engsten Herzensmenschen. Und
Absolut.
daher war das für mich tatsächlich sehr, sehr in Ordnung. Also ich bin
Auch
da sehr
gut.
verschont geblieben tatsächlich.
Schön, richtig, richtig gut. Ja, das ist halt tatsächlich auch eine Frage, die man gestellt bekommt oder keine Ahnung, wenn man auf irgendeinem Seminar ist, zum Beispiel Leute nicht kennt und dann gibt es eine Vorstellungsrunde und die Leute sagen immer, ich bin so und so, so und so, ich habe zwei Kinder, wohne da. Und dann, also es ist ja immer, das ist ja sozusagen Teil dieser Vorstellungsrunde, ne? Und das ist natürlich auch Teil des, nach dem Trauerprozess aus meiner Sicht kommt dann der Heilungsprozess, wenn wir jetzt über den unerfüllten Kinderwunsch sprechen. Auch Teil des Heilungsprozesses, da immer wieder, also da irgendwann anders mit umzugehen, ne? Das Standing zu haben und zu sagen, ne, ich bin Katharina, ich habe keine Kinder, verheiratet, bla 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 und dann andere Sachen aufzähle. Und ich weiß noch, dass ich, wenn ich gefragt wurde in dieser Zeit, wo ich Fehlgeburten hatte, dann war das eine schlimme Frage für mich tatsächlich. Also was sagst du denn dann, ne? Also meistens kommt das ja auch von Menschen, die du nicht gut kennst. Was willst du denn da sagen? Ja, ich habe gerade meine dritte Fehlgeburt hinter mir, bei uns ist gerade schwierig. Kann man machen, wenn man so das innerliche Standing hat. Aber in der Zeit war ich natürlich sehr, sehr, habe ich sehr gestruggelt. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich als Frau aus? Und so weiter, diese ganzen Gefühle auch des Versagens und so weiter. Und dann konnte ich nicht souverän mit dieser Frage umgehen, tatsächlich, ne? Und das veränderte sich aber im Laufe der Zeit. Und wenn ich jetzt gefragt werde, sage ich meistens einfach nein, aber so ganz neutral, ne? Nee, wir haben keine Kinder, ne? Und die wenigsten Leute fragen nach, interessanterweise. Ich glaube, es liegt auch, also meine Theorie ist, je mehr ich in Ordnung war damit, umso weniger kamen Nachfragen.
Ja,
So,
das kann ich mir
interessanterweise,
vorstellen.
ne? Als ich noch unsicher war damit, dann war eher so die Frage im Raum, warum nicht? Mit
Das
der
stimmt,
Zeit.
das
Ja,
stimmt.
ne?
Das sind dann so die Arschengel im Raum, gell, die
Ja, genau.
dezent den Finger in die Wunde legen können.
Ja, absolut,
Ja,
absolut, ja.
super cool. Ja, hast du vielleicht gerade einen Tipp für dich, wenn jetzt jemand noch keinen erfüllten Kinderwunsch hat? Und mit dieser Frage auch struggles,
Ja.
was man so für eine Strategie vielleicht sich zurechtlegen kann, um damit besser umgehen zu können.
Ja, absolut. Also was ich total empfehlen kann, ist, sich wirklich zu überlegen, mit welchen zwei, drei Antworten bin ich fein. Sodass man nicht, wenn man in diese Situation kommt, so völlig so gar nicht darauf vorbereitet ist, sondern man hat zwei, drei Antworten im Kopf und je nach Situation kann man die dann geben? Also das ist immer meine Empfehlung, ne? Sich da reinzudenken, sich da reinzufühlen und zu legen, okay, was kann ich sagen? Nein, haben wir noch nicht. Nö, wir probieren noch. Oder auch, nee, bei uns klappt es nicht so gut. Oder was auch immer, ne? Wie diejenige oder das Paar damit umgehen möchte. Also zwei, drei Antworten in petto haben, das wäre mein Tipp.
Und hättest du vielleicht auch für die andere Seite ein paar Tipps auch für das Umfeld, wenn man jetzt jemanden kennt und man wirklich einfach liebevoll, ernsthaft interessiert ist, aber nicht um einfach die eigene Neugier zu decken, sondern wirklich um nachzufragen. Weil wenn man sich nicht traut, dann ist das ja auch blöd, wenn gar nicht gefragt wird und das Thema gemieden wird. Das spürst du ja auch als Gegenüber, dass da irgendwie was im Raum steht. Hast du da Tipps, wie man das ansprechen könnte auf möglichst sanfte, empathische Art und Weise?
Also es ist natürlich, also wenn ich an meine Zeit zurückdenke, ist es halt, es ist ja immer so, ne, so eine Wellenbewegung. Und dann gibt es halt natürlich auch Tage, wo es mir gut geht und ich darüber sprechen kann und möchte. Und dann gab es natürlich andere Tage, wo ich mich eher so ein bisschen zurückgezogen habe innerlich und dann nicht drüber sprechen wollte. Also insofern es vorsichtig ansprechen, vielleicht erstmal mit der Frage, mit der ernst gemeinten, wie geht es dir im Moment Frage, wie geht es dir im Moment, was deinen Kinderwunsch angeht? Also das ist natürlich auch so ein bisschen, braucht man ein bisschen Feingefühl, würde ich sagen. Und dann zu akzeptieren, alles zu akzeptieren, was kommt. Also von der anderen Seite kann kommen, sei mir nicht böse, ich möchte heute nicht darüber reden. Ich bin echt gerade froh, dass wir hier sitzen und irgendwie Kaffee trinken und ich möchte mich gerade nicht damit beschäftigen. Also dann nicht eingeschnappt sein, ne? O oder es kommt halt was und das halt wirklich anzunehmen. Manchmal oder ganz oft braucht es gar nicht die großen Worte, also sondern zuhören wäre immer meine Empfehlung, wirklich zugewandt zuzuhören und dann vielleicht zu sagen, mir fehlen die Worte, es tut mir wirklich leid. Und dann aber gemeinsam sozusagen die Trauer zu halten, ne? Weil manchmal gibt es einfach keine Worte. Es ist einfach sehr, sehr traurig, was da manchmal draußen, also ne, was manche Menschen erleben müssen. Ne?
Oder
Also ja, und aber auch dranbleiben. Ne? Also ich hab auch erfahren durch meine Klientin, dass wenn das total totgeschwiegen wird, also wenn, ne, wenn man einmal gefragt wird und dann in dem Moment so, ach nee, ich möchte nicht drüber reden, dass dann die dann nie wieder nachfragen. Das kann auch wieder Verletzungen verursachen. Also es ist ein bisschen tricky, würde ich sagen. Also wirklich möglichst empathisch sein, auch zu gucken, okay, wie nah stehe ich der Person denn?
genau.
Ne, da kommt es ja, finde ich, auch drauf an. Ne? Ist es irgendeine Nachbarin, die man irgendwo trifft? Ne? Und die so, dann irgendwie, also das ist, ich bin in meiner Kantine gefragt worden danach, beim Mittagessen mit Kollegen. Ich dachte, okay, wow, völlig falscher Zeitpunkt. Ja, also
Ja, oder vielleicht
möglichst.
eine Nachricht schreiben oder eine Karte.
Ja, das finde ich auch schön.
Ich möchte für dich da sein, ich möchte dich aber nicht verletzen, deswegen, ich mache einfach die Tür auf und wenn du mich brauchst, bin ich für dich da.
Das finde ich auch super, super eine schöne Idee. Ich weiß auch, dass ich von Freundinnen zum Beispiel so Care-Pakete bekommen habe. Ne? Ganz, ganz schön. Immer wieder auch Postkarten bekommen habe. Also, dass derjenige, diejenige nicht das Gefühl hat, irgendwie so vergessen zu werden. Und das kann man natürlich auf ganz vielfältige Art und Weise machen. Ne? Oder einfach mal, keine Ahnung, ein schönes Buch schicken lassen oder so. Also irgendwie so mit kleinen Gesten, das kann man schon sehr, sehr gut machen, ja.
Quasi, ich denke an dich und
Genau.
aus der Ferne und ich bin da, wenn du mich brauchst.
Genau. Ja.
Super.
Das ist schön.
Ja, genau.
Mhm.
Ja, wenn jetzt jemand Endometriose hat oder auch nicht Endometriose hat, aber wenn dieser unerfüllte Kinderwunsch einfach im Raum steht, wie geht man denn dieses riesige Thema an?
Ja. Also eine Sache habe ich, glaube ich, schon gesagt, ausführlich, ne? Also sich der Trauer zu stellen, sich dem Schmerz zu stellen. Also es nicht einfach so in sich vergraben und einfach weiterzumachen, glaube ich. Das mag für manche Menschen auch passen, aber tendenziell würde ich sagen, es ist nicht so eine gute Idee, weil ich dann zum Beispiel Klientinnen habe, die sind dann in ihren 60ern und dann bekommen ihre Freundinnen, werden dann Omas. Und spätestens dann kommt das Thema nämlich doch nochmal hoch. Und dann ist das manchmal mit so einem krassen Schmerz noch verbunden, wo ich denke so, okay, also gut, dass du den Weg zu mir gefunden hast, wunderbar. Aber das wäre natürlich was anderes, wenn du schon 20 Jahre vorher gekommen wärst. Ne? Also nicht das Thema wegdrücken, sondern sich wirklich damit beschäftigen. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, da reinzugehen. Also erstmal die Trauer und dann zu gucken auf dem Heilungsweg. Ihr habt mir ganz viele verschiedene Fragen gestellt und das tue ich bei meinen Klientinnen auch. Also sowas wie, warum willst du eigentlich Mutter werden oder Vater werden? Spannende Frage. Die stellen sich die meisten Menschen, die einfach easy ein Kind bekommen haben, stellen sich die nie. Und dann zu gucken, okay, was steckt denn dann zum Beispiel für ein Bedürfnis dahinter? Und wie kann ich das anders in mein Leben holen? Es ist nicht das Gleiche wie ein eigenes Kind haben. Das würde ich nie behaupten. Aber du kannst schon, ne, also wenn du zum Beispiel das Bedürfnis hast, dich um Menschen zu kümmern, dann gibt es da auch tausend andere Möglichkeiten, wie du das machen kann, wie man das machen kann. Ne? Also zu gucken, nach welchen Werten will ich zum Beispiel leben? Das war für mich auch so ein Game Changer tatsächlich, dass ich geguckt habe, okay, was ist mir denn eigentlich wichtig in meinem Leben? Und wie kann ich das in mein Leben holen? Und die Entscheidung zu treffen. Ich habe wirklich irgendwann eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, dass ich mir ein schönes, also dass ich mir ein zufriedenes, erfülltes Leben erschaffe. Ja, und da auch zu erkennen, dass man ja die Macht hat. Man fühlt sich sehr, sehr ohnmächtig und hilflos in dieser Kinderwunschzeit und es funktioniert nicht. Ja, weil natürlich können wir einiges machen, von Kinderwunschklinik über Ernährung und so weiter. Wir können das unterstützen, aber wir entscheiden ja nicht, ob es dann klappt oder nicht. Das muss man einfach ganz realistisch sagen. Das ist der absolute Kontrollverlust. Und sich dann sozusagen aber sich das wieder ein bisschen zurückholen und zu sagen, okay, darüber habe ich jetzt keine Kontrolle gehabt, aber ich kann gucken, wie kann ich mir jetzt mein Leben schön machen? Nach welchen Werten will ich leben? Oder ich finde es, die Partnerschaft leidet ja auch sehr, sehr, sehr in der Regel, auch gemeinsam zu gucken, okay, wie gestalten wir denn unser Leben jetzt zusammen? Ja, wo das eine weggefallen ist. Aber es gibt natürlich noch tausend andere Sachen, die du dir in dein Leben holen kannst. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist vielleicht schon ein alter Hut, aber ich finde den super, super wichtig. Ich habe zu der Zeit angefangen, so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben.
Schön.
Ne? Sowas zum Beispiel. Das habe ich wirklich bestimmt 2 Jahre jeden Tag gemacht. Also wirklich zu gucken, was ist denn schon Schönes in meinem Leben? Ja, also weg von dieser sehr verständlichen Energie oder den Fokus auf den Mangel, was habe ich nicht? Den Fokus zu verschieben auf, was habe ich denn? Was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Was habe ich denn eigentlich für Ressourcen in mir, die mir ein schönes Leben gestalten können, sozusagen, ne? Also da eine Entscheidung zu treffen, zu gucken, okay, vielleicht kann ich auch irgendwie was tun, was ich nie getan hätte, wenn ich ein Kind gehabt hätte. Eine Klientin zum Beispiel, finde ich total super, die fahren wahnsinnig gern Fahrrad, die beiden. Ja? Die fahren, sind schon durch ganz Europa gefahren und so weiter. Und die fahren, ich glaube jetzt gerade sogar, die fahren gerade mit dem Fahrrad durch Japan. Okay, ja, wäre jetzt nicht meins, bin jetzt nicht so ein Fahrradtyp, aber hey, großartig. Hätten sie nie gemacht, wenn sie ein Kind gehabt hätten. Oder vielleicht, wenn das Kind dann älter gewesen wäre. So, ne? Also sich sowas zu überlegen. Was kann ich denn für eine andere Freuden in mein Leben holen? Und was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, zu akzeptieren, auch ganz wichtig, also radikale Akzeptanz, dass es nicht geklappt hat. Und zu akzeptieren, dass man das Geschenk oder für mich jetzt, dass ich das Geschenk eines Kindes nicht bekommen habe, aber dafür habe ich das Geschenk der Freiheit bekommen. Und das ist auch ein großes Geschenk. Das genieße ich
Das ist
sehr.
ein sehr großes Geschenk.
Und das genieße ich halt sehr, ja. Also natürlich weiß ich, na klar, dass ich einige Sachen natürlich nicht erleben werde, schadet, aber dafür habe ich andere wundervolle Sachen, die ich machen kann. Und ich bin, keine Ahnung, 3 Monate alleine durch Europa gereist zum Beispiel, ne? Also ich kann mir andere schöne Sachen in mein Leben holen. Und da darf halt auch jede natürlich für sich etwas finden. Ich sage immer, es ist so ein bisschen, dieser Haltungsprozess ist so ein bisschen wie so Brotkrumen finden. Also zu gucken, okay, was macht mir Freude? Und von da aus weiter gucken, was kann ich denn mal Neues ausprobieren? Wo kann ich eigentlich aus meiner Komfortzone kommen? Wie kann ich meine Freiheit mehr genießen? Also so diesen Weg dann einzuschlagen, ne? Zu gucken, okay, wie kann ich auch mein Leben genießen? Wie kann ich mich wieder mit meinem Körper zum Beispiel, auch wichtig, mich wieder anfreunden? Ne? Also gerade was Endometriose angeht, oder in meinem Fall Adenomyose. Ich war so wütend auf meinen Körper.
Ja.
Ich war so wütend. Und diese schrecklichen, schrecklichen Schmerzen, ja. Und da auch wieder in die Heilung zu gehen, tatsächlich, sich wieder mit dem Körper anzufreunden. Ich war so wütend auf meine Gebärmutter, ja.
Ja.
Diese Wut abzubauen und so weiter. Auch das, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sich in diesem Prozess des Abschieds befindet.
Ja. Boah, da war so viel Tolles mit dabei. Ich denke, gerade so eine Vision für sich selber zu entwickeln, wer man selber als Frau ist und sein möchte, mit und ohne Kind, ist sowieso mega wichtig, auch wenn es dann vielleicht klappt, weil die Beziehung zum Kind ist dann so viel gesünder, wie wenn man diese Abhängigkeit zum eigenen Kind hat. Und das ist,
Absolut.
glaube ich, ganz die Ursache von ganz viel Schmerz, die wir sehr, sehr oft sehen in Mütter-Kinder-Beziehungen, dass da einfach ganz viel drüber gestülpt wird auf das Kind. Das Kind hat mich zu lieben, das hat irgendwelche Bedürfnisse zu
Ja,
befriedigen.
mir einen Sinn zu geben, meinem Leben Sinn zu geben.
Genau, und das verletzt, das macht so viel kaputt. Und
Absolut.
das ist so wichtig, sich diesen Fragen zu stellen, für sich selbst, aber auch eben, wenn es dann klappen würde, um einfach eine möglichst schöne, heilsame Beziehung haben zu
Absolut.
können miteinander.
Ja, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst tatsächlich. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist ja auch, es geht ja auch darum, zum Beispiel, finde ich persönlich auch zu gucken, was gibt es da so in der Familie für Dynamiken, die man ja auch nicht mitnehmen möchte, wenn man dann selber Mutter oder Vater wird, um die nicht weiterzugeben an die nächste Generation, ne? Um zu sagen, nee, diese, keine Ahnung, diese vergiftete Atmosphäre, die gebe ich nicht weiter. Mit
Ja.
mir hört das jetzt auf.
Ja.
Ja, ich behandle mein Kind anders. Und ich habe das tatsächlich, ich habe diesen unerfüllten Kinderwunsch, diesen Weg auch für mich genutzt, um ja Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, ja. Also im Sinne von, vielleicht kennst du dieses Beispiel, ja, nicht für Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von Optimierung, sondern im Sinne von wie so ein Wollknäuel, wo in der Mitte der Kern von einem selber ist und man entwickelt sozusagen, ne, also das Wollknäuel entwickelt und zum wahren Kern, zum eigenen Kern zurückkehrt. Das finde ich eigentlich total schön. Und das habe ich halt sehr, sehr genutzt. Und das ist zum Beispiel auch ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Aber du hast natürlich recht. Das sollte man machen, finde ich. Also alle, die Bock drauf haben, egal ob man ein Kind bekommt oder nicht. Es ist immer gut für die eigene Entwicklung.
Ja,
Ja.
und
Ja.
ja, es lebt sich einfach leichter und schöner,
Ja.
wenn man sich auf den Weg macht, gell?
Total. Und eine gesunde Mutter oder gesunde Eltern, die schon was aufgearbeitet haben, die wissen, wer sie selber sind, was für Werte sie haben und so, sind halt einfach gute Eltern. Das muss man einfach so sagen, finde ich, ne?
Ja, und Kinder sind auch echt harte Spiegel.
Oh ja,
Also da
oh
gibt es
ja.
kein Weglaufen. Also es lohnt sich schon, in die Arbeit zu investieren.
Da hast du recht. Ja, das merke ich schon, wenn ich eins meiner Patenkinder abhole
Ja.
und mit dem einen Tag verbringe, da merke ich das schon, ne? Wo ich denke so, oh, okay, krass. Warum triggert mich das jetzt eigentlich so?
Also
Ja.
genau wie wenn man Oma wird, und das dann einem dann um die Ohren fliegt, es fliegt
Ja.
einem dann auch irgendwo, irgendwann bestimmt irgendwann mal um die Ohren, wenn man es nicht gucken möchte vorher.
Absolut, ja, das sehe
Ja,
ich auch so.
ja. Ah, das ist mega schön und auch mega wichtig. Ich finde das toll, dass du das ansprichst. Genau. Ja, hast du sonst noch Tipps oder was schaust du noch mit deinen Kundinnen an, die da auf ihrem Weg sind? Nebst
Ja.
einer eigenen Vision für sich und sich selbst ein bisschen besser kennenlernen.
Ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch nochmal der Neid, weil ganz viele Kinderwunschfrauen oder Menschen, ne, die sind jetzt ich sag mal, von der Persönlichkeit her, kennen die das gar nicht, neidisch zu sein. Und auf einmal bist du neidisch auf das Baby deiner Kollegin oder Bei manchen ist es auch so schlimm, dass sie neidisch sind auf jede Familie, die sie auf der Straße treffen. Also es ist ganz unterschiedlich. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, der wichtig ist anzugucken. Also auch so ein Gefühl, was wir eigentlich ja lieber wegdrücken. So, ich will eigentlich nicht neidisch sein, aber ich bin es jetzt in dem Moment, ja, auch zu akzeptieren, dass es mich ja als Person nicht schlecht macht, weil ich dieses Gefühl habe. Und aber auch zu gucken, was dahinter steckt, weil der Neid wird natürlich umso geringer, je mehr du im Frieden bist mit allem, ne? Je mehr du das akzeptiert hast, je mehr dein Selbstwertgefühl stabil ist, ne? Umso weniger Neid hast du natürlich. Also das ist zum Beispiel ein Thema, was ich wahnsinnig wichtig finde. Das Thema sich ausgeschlossen fühlen ist auch noch ein großes, was auch nicht so ganz. Also das ist auch nicht so ganz einfach, finde ich, zu bearbeiten, weil unsere Gesellschaft natürlich eher auf Familien, auf Elternsein ausgelegt ist. Also das ist immer noch der üblichere Weg, ne? Obwohl es jetzt ja diese Child-Free, also diese kinderfreie Bewegung inzwischen gibt, die gefühlt auch immer größer wird, zumindest in meiner Bubble oder in meiner Wahrnehmung. Aber wenn man natürlich, das ist natürlich noch was anderes, wenn man unbedingt ein Kind möchte und es dann nicht funktioniert und du fühlst dich natürlich ein Stück weit ausgeschlossen und bist es auch. Weil du diese Erfahrung nicht machen wirst, wahrscheinlich, ne? Und sich da auch innerlich zu stabilisieren und zu sagen, okay, zu der Gruppe gehöre ich nicht, aber es gibt auch eine andere Gruppe, zu der ich gehöre. Zu welchen Gruppen gehöre ich denn, ne? Wo kann ich mich zugehörig fühlen, ne? Weil wir Menschen sind ja soziale Menschen, ne? Sind ja sozial und wir brauchen die soziale Interaktion. Wir brauchen es eigentlich, zu einer Gruppe dazu zu gehören. Und da zu gucken, okay, dann suche ich mir meine Gruppe. Tatsächlich, ne? Also das ist auch immer ein großes Thema, weil es ist erstmal schmerzhaft. Ne? Es ist erstmal schmerzhaft, wenn du, keine Ahnung, mit so einer Gruppe zusammenstehst und dann kommt das Thema Kinder, was ja völlig okay ist, ne? Und normal ist, aber du dann vielleicht die Einzige bist in der Gruppe, die halt nicht so viel dazu sagen kann oder gar nichts dazu sagen kann. Ne? Und das löst natürlich einen Schmerz in einem aus. Ne? Und diesen Schmerz sich auch anzugucken und zu akzeptieren, dass der auch da sein darf, das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja.
Auf jeden Fall. Super spannend. Also ja, man hat da einiges vor sich, aber ich finde es so wichtig, dass man es eben hinschaut und sich das anguckt, weil eben sonst geht so viel mehr noch kaputt.
Finde ich auch. Finde ich auch. Also da kann wirklich viel kaputt gehen. Also auch, wenn man dann zum Beispiel den Rückzug antritt und sich halt nicht mehr trifft mit seinen Freundinnen, die Kinder haben zum Beispiel, ne? Weil man fällt ein soziales Netz weg, ne? Dein Netzwerk fällt zum Beispiel weg. Dann, ne, fühlst du dich von deinem Selbstwertgefühl nicht gut und wenn du Pech hast, hält deine Beziehung das nicht aus. Ne? Auch das passiert ja durchaus. Na, also es ist so auf so vielen Ebenen tatsächlich schwierig oder auch, dass die eigenen auch zu akzeptieren, dass die eigenen Eltern trauern. Ja, dass sie halt zum Beispiel nicht Oma und Opa werden oder ne, dass du ihnen keine Enkelkinder schenkst. Nicht, dass man dazu verpflichtet ist oder so, um Gottes Willen, das meine ich gar nicht, ne? Aber dass sie halt auch trauern. Und das zu akzeptieren, dass das so ist. Ne? Also man soll die Trauer auch nicht zu sich nehmen, weil man hat genug mit der eigenen Trauer zu tun. Aber das zu sehen zum Beispiel. Ne? Also, und dann natürlich auch zu gucken, ich überlege mir etwas für mein Leben. Damit geht ganz oft einher, interessanterweise, sich jobmäßig zu verändern. Also mein Kinderwunschcoaching ist ganz oft dann auch irgendwann Jobcoaching tatsächlich, ne? Interessanterweise. Weil man dann also das kenne ich auch von mir. Ich fand meinen Job, also Klagen auf hohem Niveau, muss ich dazu sagen, aber das war nicht meins. Und dann war ich also nicht nur in dieser Kinderwunschkrise, sondern ich war auch in der Krise von, ich will den Job nicht noch 40 Jahre machen oder 30 Jahre. Auf gar keinen Fall. Aber was mache ich denn dann? Ja, also ich habe jetzt für mich jetzt, ne, das Kinderwunschcoaching gefunden, aber das muss ja jetzt nicht ein komplett neuer Job sein. Es kann manchmal reicht es ja auch schon, die Firma zu wechseln oder was auch immer. Aber ganz oft ist es so, dass es halt wirklich in unterschiedlichsten Lebensbereichen rumpelt, sage ich jetzt mal. Und das macht es auch so anstrengend, weil es alle Bereiche des Lebens irgendwie so infiltriert, dieser unerfüllte Kinderwunsch, ne?
Ja, ich
Ja.
meine, je näher, um bei deinem schönen Bild zu bleiben mit dem Wollknäuel, je näher man seinem wahren Kern ja kommt, desto eher wird es untragbarer, Dinge zu tun, die nicht mehr zu einem passen.
Absolut. Hast du absolut recht.
Und es gibt so Point of No Return, wenn man den mal erreicht hat, kann man nicht mehr zurück, gell?
Richtig. Absolut, ja.
Ja.
Genau, ja, das stimmt.
Ja, mega schön. Am Anfang auch von deinem Podcast, gell, sprichst du ja vom Leben und Überleben ohne Kind.
Ja.
Du hast es schon ein bisschen beantwortet, aber ich möchte die Frage trotzdem noch mal konkret stellen, weil ich sie so wichtig finde. Wie kommt man vom Überleben ins Leben
Das ist
ohne
eine sehr
Kind?
schöne Frage. Ja, also ich habe es tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet. Also einmal die ganzen Gefühle fühlen, die Trauer, den Schmerz und dann in die Heilung gehen und dann, glaube ich, festzustellen, das Leben ist so schön. Ne? Ja, Kinder sind vielleicht nicht für alle Menschen oder für viele Menschen nur Sahnehäubchen, aber auch ohne dieses Sahnehäubchen ist das Leben einfach ein wahnsinnig schönes. Ich darf nur hingucken. Ne? Also hingucken und schauen, okay, was ist denn schön in meinem Leben? Und ich meine, wir alle die in, keine Ahnung, in Europa leben, wir sind halt auch sehr privilegiert, auch das zu erkennen, wie viele Möglichkeiten wir haben, tatsächlich hier bei uns auch ein schönes Leben zu gestalten. Und ja, und was ich halt gesagt habe, was ich auch super wichtig finde, dieses Geschenk der Freiheit, dieses Geschenk der Selbstbestimmung so richtig auszuleben, tatsächlich. Ne? Das würde ich so sagen, das ist so der Weg, dieses Überleben ist so, ne, die Trauer und alles zu verarbeiten und dann das Leben für sich wieder zu entdecken. Ja, und auch zu entdecken, dass mein unerfüllter Kinderwunsch definiert mich nicht.
Ja.
Ja, der macht mich als Frau nicht weniger wertvoll, auch wenn es da andere Meinungen draußen gibt, aber das,
Die lassen
ne,
draußen stehen.
genau, finde ich nämlich auch, ja.
Ja.
Und also da wieder was, vielleicht auch die Magie des Lebens. Also es ist ja wirklich, wenn man Wunder sehen will, ja, dann muss man nur die Augen aufmachen letztendlich. Also da wieder in die Lebensfreude zu kommen, in so ein eigenes Leben auch wieder wertzuschätzen, ja, weil das Leben ist nicht weniger oder mehr wert, ob man Kinder hat oder nicht,
Das ist,
ne?
ja.
Ja, also das wäre so meine Antwort sozusagen darauf.
Ja.
Ja.
Mega schön. Also ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen,
Ja.
auch wenn das mega schwer ist. Aber ich glaube, so die Quintessenz, Frieden mit der Situation zu finden oder was muss ich tun, um mit mir im Frieden zu sein, selbst wenn das nicht klappen sollte. Und ich glaube auch, sich der Spiritualität zu öffnen für den Anteil, den wir halt eben nicht in den eigenen Händen halten, weil der
Ja.
ist einfach da, der Faktor, dass es für manche im Lebensplan drin steht und für manche eben nicht.
Richtig.
Und ja, das Beste draus zu machen, so oder?
Ja, finde ich, hast du total gut zusammengefasst. Ja, stimme ich dir absolut zu, ja. Und also gerade die spirituelle Komponente war auch für mich eine wichtige tatsächlich, ne? Dass ich mir halt auch irgendwann gedacht habe, okay, dann scheine ich irgendwie eine andere Aufgabe oder andere Aufgaben in diesem Leben zu haben,
Ja.
als das Muttersein oder diese Mütterlichkeit, die ich in mir habe, also im Sinne von, dass mir andere Menschen wichtig sind, die kann ich zum Beispiel über meine Arbeit, lebe ich die sehr aus, über meine Patenkinder, Ehrenamt, ne? Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, sozusagen meine Liebe, die ich habe und weitergeben möchte, wie ich die ausleben kann
Ja.
tatsächlich. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Oder die Schöpferkraft, die gibt es ja nicht nur in Form von Kindergebären, die kann ja alle
Absolut.
Formen annehmen.
Ja, guter Punkt. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, etwas zu kreieren in diesem Leben. Ne? Ja, das stimmt.
Genau. Ich hatte noch eine Frage. Ich hoffe, sie kommt mir noch mal in den Sinn. Sie ist mir kurz entfallen.
Kenne ich.
Ja, ich glaube nicht. Vielleicht kommt sie noch mal. Und sonst möchte ich dich gerne fragen, wie findet man dich denn und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dir? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu
Ja,
erzählen?
sehr, sehr gerne. Also, du hast, ich weiß nicht, habe ich meinen Podcast eigentlich erwähnt? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe nämlich auch einen Podcast, der heißt Alles da, nur Ella nicht, über Leben ohne Kind.
Ja.
Also da vielleicht mal reinhören. Da berichte ich von meiner Reise, aber habe auch ganz tolle Gästinnen da, die die ihre Geschichten erzählen und Expertinnen und so weiter. Also entweder meinen Namen eingeben oder Alles da, nur Ella nicht. Da findet man das, meinen Podcast auf allen Podcast-Plattformen.
Jetzt natürlich
Ja.
verlinken.
Ach, super. Ja, das ist lieb. Cool. Genau. Und mein Coaching, mein Mentoring, da geht's. Ich habe mich letztens noch eine Diskussion mit jemandem gehabt, der so diese ganze Coaching-Bubble total doof fand und immer gesagt hat, so, oh, diese Optimierung und so. Und dann kann ich immer sagen, so, nee, mein Coaching hat mit Optimierung nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, einen Schmerz zu verarbeiten und zu gucken, wie ich mein Leben wieder lebenswert mache. Oder auch, ich habe auch Klientinnen, die noch auf ihrem Weg sind, ne? Wo wir dann gemeinsam versuchen, möglichst eine mentale Stabilität hinzubekommen während der Kinderwunschbehandlung, ja, die ja unglaublich psychisch und körperlich anstrengend ist, ne? Also ich biete so ein 3-Monats-Mentoring-Art an mit Coaching-Sitzungen. Ich mache zum Beispiel auch Hypnose, das liebe ich. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Hypnose und wo man dann so ganz nah an mir dran ist, über einen Messenger und so weiter. Dann habe ich noch so ein Mini-Gruppenprogramm. Das sind 3 Live-Calls, also Zoom-Live-Calls. Und ich mache das immer zu bestimmten Themen. Also zum Beispiel ist jetzt nämlich gerade das Thema Neid dran. Also weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Und dann widme ich mich sozusagen in jeder Sitzung einem bestimmten Thema, ne? Oder ich finde eine neue Vision für mein Leben oder ich möchte eine Entscheidung treffen, weil das ist zum Beispiel auch nochmal so ein Knackpunkt innerhalb des Kinderwunschweges, vielleicht an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe da noch einen Kinderwunsch, aber ich kann nicht mehr, weil ich körperlich, psychisch, finanziell, ich kann einfach nicht mehr. Oder meine Beziehung dabei ist kaputt zu gehen. Und da eine Entscheidung zu treffen, das ist auch nochmal echt so ein ganz interessanter Punkt. Genau, also dieses Minigruppenprogramm, das biete ich zum Beispiel auch an. Also ja, ich habe unterschiedliche Sachen. Natürlich auch Instagram, ne? Da bin ich auch unter alles da, nur Ella nicht zu finden.
Ja.
Genau.
Werde ich natürlich alles schön verlinken, dass dein Weg
Dankeschön.
möglichst geebnet ist, weil du machst wirklich so, so wichtige Arbeit und das ist einfach so schön. Und ich glaube, du hast es auch auf deiner Webseite beschrieben gehabt, dass du dir dich selbst gewünscht hättest, als du noch
Ja.
in der Situation warst. So ging es mir nämlich auch. Deswegen habe ich mit meiner Arbeit auch angefangen. Deswegen kann ich
Schön.
das so gut nachvollziehen.
Ja.
So, so schön. Katharina, ich habe für alle meine Interviewgäste immer noch 2 Überraschungsabschiedsfragen,
Ah, okay, cool.
die ich dir auch gerne stellen möchte. Und zwar ist die eine, und die sind beide total easy für dich, sehr wahrscheinlich. Wofür brennst du?
Definitiv für meinen Beruf. Auf jeden Fall. Es ist einfach eine sehr, sehr befriedigende Aufgabe, Menschen zu helfen auf ihrem Kinderwunschweg, dass der anstrengend ist, aber dass sie in einen Hauch weniger strugglen und mehr Unterstützung bekommen. Das ist schon etwas, was mich sehr, sehr antreibt.
Hatte ich glatt vermutet. Und meine zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
Bin ich gerade dankbar. Ich habe gerade eine sehr, also relativ schwere Corona-Infektion hinter mir. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich davon wieder genesen bin. Ich bin dankbar für was bin ich? Also ich bin für ganz vieles dankbar, aber dass ich zum Beispiel heute Nacht sehr gut geschlafen habe. Ich habe mich irgendwie dann vor die Nächte nicht so gut geschlafen. Dann bin ich immer dankbar, wenn ich mal durchschlafe. Ich bin dankbar dafür, dass ich in einem Podcast sein darf, weil es geht mir ja auch darum, Tabuthemen aufzubrechen, ja, sei es Fehlgeburt, sei es unerfüllter Kinderwunsch. Deswegen dankbar für diese Möglichkeit. Und ich bin dankbar für einen Kaffee. Ich bin ein bisschen kaffeesüchtig
Oh
und der
ja.
ist lecker.
Oh ja, da bin ich voll bei dir. Genau.
Ja.
Und ich bin von Herzen dankbar, dass du dein Wissen hier mit uns geteilt hast, dass du dich, ja, dass du uns so hast teilhaben lassen an diesen wichtigen Themen und an deiner Weisheit und mit allem, was du gelernt hast auf deinem Weg bisher. Und ja, einfach nur danke, dass du losgegangen bist und dass du Menschen auf diesem Weg so eine wunderschöne Plattform bietest.
Danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Romina. Vielen, vielen Dank.
Ich
Habe ich sehr
danke
gerne gemacht.
dir. Vielen, vielen Dank, Katharina.